und haben so ein bisschen geschnackt. Meine Frau war mit dabei und wir hatten dann schön Wein im Glas, wir wollten Champagner trinken. Und guter Wein ist ja wie ein kleines Kind. Der zurrt dann immer so an dir. Du willst jetzt eigentlich gerade, halt mal der so, hallo, ich bin auch noch da. Halt doch mal kurz die Klappe. Was hast du gesagt? Entschuldigung. Ja?
Blindflug. Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix.
Wie schön, eine gepflegte Podcast-Produktion am Nachmittag um 17
Normale
Uhr.
Normale Zeiten.
Bei schönstem Wetter draußen.
Ich bin mit Fahrrad hergefahren, das ist total schön.
Die Wohnung riecht ein bisschen streng nach gebratenem Fleisch. Meine Tochter hat mich überrascht. Sie hat sich tatsächlich ein Steak gekauft.
Sie sich, nicht sie dir.
Ja, ja, sie sich.
Ach, war sie nicht zwischendurch mal...
Ne, Vegetarier.
So richtig, aber so ein bisschen aufpassen, ne?
Und er sagte, sie brate mir doch bitte ein Steak. Da habe ich mir natürlich die größte Mühe gegeben, ihr das perfekte Steak zu braten. Aber das ist natürlich scharfes Anbraten, nicht die ganze Bude. Sollen wir mal loswürfeln?
Los.
Eine 3.
Eine 4. Ich fange an.
Jawohl, und ich kriege was zu trinken.
Ja. Und einfach nur, weil ich es kann, kriegst du 2, aber auch nur, weil ich mich jetzt nicht entscheiden kann.
Okay.
Also, was gibt's zu trinken? Weil ich mich nicht entscheiden kann, und weil so sommerliche Temperaturen sind und ich eine Lanze brechen möchte für, ihr werdet es nicht glauben, bei mir für einen Naturwein und für einen roten, kühl und so. Also der erste, den wir trinken, weil es mich wirklich umgehauen hat und ich das ziemlich gut fand, ist von Cheppe Sauvignon Blanc Grüne Libelle 2017. Das fand ich letztens einfach so schön, das wollte ich nochmal mit euch teilen und mit Felix. Und danach, weil es auch so schön ist, und weil, wie gesagt, sommerliche Temperatur und wir oft einfach Rotweine nicht mehr trinken um die Zeit, ein schön gekühlter, normaler Bourgogne von Clos Dougas aus dem Burgund, aus Geoffrey Chamartin, aber nur als Bourgogne ganz normal, aber der auch schön gekühlt. Und das gibt es jetzt hintereinander, weil so sommerlich warme Temperaturen sind. Viel Spaß, bis später. So, da musst du jetzt durch. Das ist jetzt meine Entscheidungslosigkeit. Musst du jetzt einfach quasi durch und musst du mit mir beides trinken.
Ich werde es, glaube ich, überleben.
Zum Wohl.
Zum Wohl.
Ich probiere mal erstmal kurz auch mal beide, bevor ich da was erzähle. Ach, toll. Ich möchte versuchen, nicht ein Resümee zu ziehen, aber... na doch sowas Ähnliches auf die Champagner Pop-up, auf das Champagner Pop-up und auf alles, was mir da so durch den Kopf zugegangen ist. Unter anderem auch sozusagen nochmal, fangen wir an mit dem, naja, was heißt fangen wir an? Das, was die anderen Hörer nicht wissen, das, was wir beim Live-Podcast gemacht haben, war ja sozusagen, was ich erzählt habe über die Champagner und die Vorstellung der neuen Dom Pérignons und wie ich mich darüber gewundert habe.
Ja.
Also um die anderen kurz abzuholen. Euch andere Hörer, die nicht beim Lab-Podcast dabei waren. Es waren mehrere, die nicht dabei waren. Fürs nächste Mal könnt ihr alle kommen. Na, das wird dann vielleicht ein bisschen groß. Da habe ich erzählt, dass ich bei der Vorstellung der neuen Jahrgänge von Dom Pérignon war. Mhm. Und ich will ja gar nicht mehr darauf eingehen, was ich da so absurd und nicht absurd fand. Die Weine waren, also die Champagner waren sehr gut, die mochte ich total, das war total schön. Mich hatte ja so sehr gewundert und ich hatte erzählt, was für Leute eingeladen waren.
Ja.
Wie unterschiedlich da. Und das ist bei der dass ich grundsätzlich die Idee hatte, ehrlicherweise, bei einer Vorstellung von neuen Jahrgängen Champagner, ist halt deutlich mehr Weinjournalie. Ja? Mhm. Also viel mehr Weinjournalie als...
Sag nicht Journalie.
Entschuldigung. Wein...
Für alle, die nicht wissen, warum, ist ein
Schimpfwort.
Schimpfwort, ja. Zusammengesetzt aus Journalist und Kanaille.
Ja. Für Gocki, dann war es vielleicht ein halber freudscher Versprecher. Hatte ich mich so sehr gewundert, ja? Viel weniger schreibende Journalisten als andere Menschen.
Ja.
Die anderen Menschen, das hatte ich ja schon beim Live-Podcast erzählt, waren aus einer ganz anderen Schicht. Völlig. Also waren größtenteils, also wohlhabend würde ich sagen, waren sie, also arm waren sie alle nicht.
Mhm. Gut situiert.
Gut situiert oder halt aus der Kunst- und Modeszene. Ja?
Ja.
Und in diesem Zusammenhang ging mir dann, oder du hast es dann dankenswerterweise gesagt, ich war so irritiert darüber und du hast dann gesagt, das ist ja nicht so ungewöhnlich, weil die laden halt die Leute ein und gerade für so eine extrem teure Veranstaltung, das war's, weil da, also, ich hatte es erzählt, das machen wir jetzt hier nicht, es war eine extrem teure Veranstaltung, die gemacht haben, ja. Und du hast recht, die laden natürlich Leute ein, bei denen das Zeug dann auch getrunken wird. In Massen. Also so, dass es sich für Dom Perignon lohnt, quasi so eine teure Veranstaltung zu machen. Ich glaube, in dem Fall ging es Dom Perignon nicht darum, dass dann drei Journalisten oder vier schreiben, oh toll, Dom Perignon 2017, P2 2008 und Dom Rosé 2010 sind der Knaller, wir geben Punkte.
Ja.
Das ist vielleicht ein netter Side-Effekt, was sie so ein bisschen mitnehmen. Interessiert sie aber, glaube ich,
herzlich wenig,
wie Friedensfahrt. Also, oder ja, wie ein Sackreis, der China umfällt oder sowas. Ja. Ja? Also, und im Nachhinein, sozusagen nach dem Podcast, dem Live-Podcast und dem abgeklungenen Champagner-Pop-Up und dem, was wir da so gemacht haben, was wir sehr schön gemacht haben. Ja, also ich mag es gerne nochmal sagen, wir hatten also wirklich 30 offene Champagner, schön unterteilt, Cuvées, Blanc de Blanc, Blanc de Noir und Rosés. Wieder ganz neue Sachen mit dabei von den Glaspreisen. Sehr anständig bis wirklich fast geschenkt. Ja? Mhm. Also na klar mussten wir sozusagen mit den einfachen Einstiegspreisen so hausieren, dass wir auch ein bisschen Geld einnehmen. Ja?
Natürlich.
Und bei den großen waren wir teilweise sehr großzügig, sodass es dann wirklich sich nur auf den Flaschenpreis ohne Aufpreis. Also es war eine gute Mischkalkulation. Also insgesamt sehr fair, würde ich sagen. Ja?
Sehr.
Und die Proben waren ja nicht nur fair, die wir gemacht haben, sondern quasi fast geschenkt.
Ja, das war teilweise Selbstkostenpreis, aber nur für den Primärmarktpreis. Mhm. Also Sekundärmarktpreise waren ja absurd. Wir haben da eine Probe gehabt, da war der kombinierte Sekundärmarktpreis der Flaschen irgendwo so bei 5.000 Euro.
Genau, und wir hatten irgendwie dann
179 Euro
Einnahme. Ja, genau.
Naja, gut. Also der Primärmarkt, muss man aber fairerweise auch sagen, ist dann auch so, dass du mit 10 verkauften Tickets das dann ausgeglichen
hättest. Genau,
aber auch nur ausgeglichen.
Auch nur ausgeglichen, ja, nichts verdient. Und da seid ihr, genau, dann sind die Moderatoren noch nicht bezahlt, sozusagen. Ja. Also die kommen noch mit on top. Das ist alles gar nicht schlimm. Also es geht mir nicht darum, das geht mir auch in der ganzen Dings nicht darum, dass das keinen Spaß gemacht hat oder wir das nicht nochmal machen. Aber es ist ein bisschen die Überlegung, was liegt woran. Wir sind jetzt auch nicht unzufrieden mit der ganzen Nummer. Ja, es ist jetzt, pro Abend waren wir mit ungefähr 100 Gästen, ist es eigentlich gar nicht so schlecht.
Ja.
Ich glaube, dass die Location, also die ist sehr, sehr schön. Mhm. Ich glaube, dass sie ein bisschen groß ist, ja, in Gänze. Einfach, weil sie so diesen Rundpunkt hat, ist aber natürlich sehr schön, wenn man sehr viel Platz hat.
Du brauchst eigentlich 200 Gäste, damit es richtig
kommt.
Genau. Dann brauchst du noch 2-3 Servicekräfte mehr.
Ja, genau. Und dann ist genau die Frage. Das ist jetzt sozusagen, also das Fazit, was ich aus diesem ganzen Kram ziehe, ist erstmal, also über diese knapp 100 Gäste, die hatten wir jetzt jedes Mal, beim allerersten Mal hatten wir ein bisschen mehr, da waren aber ganz viele dabei, das kann man ganz genau so sagen, die wir eigentlich nicht brauchen. Das waren so ein paar Gäste aus dem ehemals Gasometer, die so ein bisschen übers
Restaurant Court
kamen, genau, die einfach mal oben aufs Gasometer wollten und sie gedacht haben, für 29 Euro Eintritt kommen sie mal aufs Gasometer, trinken noch ein Glas Champagner, laufen einmal die Runde, sehen über Berlin und dann waren sie wieder weg.
Ja.
So, die brauchen wir nicht. Also was wir brauchen, sind ja Champagner trinkende Leute, die Spaß daran haben, sich durch Sachen durchzuprobieren. Das haben wir ja in jeder Form sozusagen zur Verfügung gestellt.
Ich glaube, ihr braucht auch ein paar Leute, die ein bisschen Bling-Bling machen
das,
wollen
aber, und genau, Schlamm hauen. Aber genau, aber das ist jetzt genau das, ist ja genau das, was sozusagen, warum ich mit der Geschichte angefangen habe, ist ja, also die Leute, die klassischerweise dann wirklich sich richtig Champagner reindrücken, ja, die wollen nichts lernen, also die wollen nichts lernen, ja, sondern die wollen halt ballern. So wie wir das jetzt gemacht haben, war ja die Idee zu sagen, wir wollen den Leuten Champagner näher bringen, deswegen die vielen Offenen.
Ja.
Die Frage ist tatsächlich, und das beschäftigt mich, weil ich ja nicht so genau weiß, wo wir da jetzt beim nächsten Mal sozusagen hingehen, brauchen wir das überhaupt?
Ja, und, das finde ich schon.
Was mir noch weiter durch den Kopf ging, war, wenn wir das machen mit den 30 offenen Champagner, ja, und der Bar, das merkst du auch, das braucht in der Zeit, so mit den 100 Gästen, kommt sich das gut hin mit der Beratung. Ja? Mhm. Das heißt, du hast genug Zeit dafür, den Leuten zu sagen, was wollt ihr denn gerne? Guckt mal, dann nehmt mal das, versucht mal das, da wart ihr vorher gerade gerne.
Mhm.
Da hast du es auch noch ein bisschen im Blick, wer was trinkt.
Mhm.
Also ich und Thomas, so ein bisschen, ja. So ein bisschen im Blick, wer was trinkt, kannst du noch ein bisschen nachempfehlen und bist gut justiert. Ja?
Ja.
Sind es jetzt 100 mehr, kriegst du diese Beratungsintensität ja gar nicht mehr hin. Ja.
Ja.
Weil dann ja natürlich deutlich mehr an der Bar stehen und saufen wollen.
Also erstmal würde ich unterscheiden. Also saufen klingt natürlich immer nach Wirkungstrinken. Es gibt auch Leute, die einfach diesen spektakulären Blick auf dieser spektakulären Terrasse das genießen stimmt. wollen. Vielleicht ihre dicke Uhr schütteln und ein bisschen Kristall trinken. Zu einem Kurs, für den sie ihn ja in den verschiedenen Clubs, in denen sie sonst vielleicht abhängen, noch nicht mal trinken.
Ja, genau.
Fantastischer Blick, kannst du ein bisschen Austern essen. Beratungsaufwand null, denn das ist, da bist du genau bei dem, was du eben sagtest, die allermeisten Flaschen Dom Pérignon und Cristal werden nicht gekauft, weil von Leuten, die auch hier auch nur eine Zeile darüber gelesen haben, über den aktuellen Jahrgang, oder das interessiert die nicht.
Genau.
Die sagen einfach, bitte. Und dann musst du auch schauen, dass du den Leuten ungefragt den aktuellen Jahrgang servierst und die zwei, drei Backlog-Jahrgänge, die er ja auch noch da hat, teilweise ganz tolle, alte, gereifte, die lässt du von vornherein zu. Hast du keinen Aufwand, hast ein bisschen mehr Flair, hast ein bisschen mehr Leute, die auch sich freuen, dass da andere Nerds rumrennen und sie da inmitten der Nerds sind. Ich glaube nämlich, dass die meisten Bling-Bling-Trinker sich nicht stören an den Nerds. Warum sollten sie?
Das glaube ich auch nicht. Aber die Frage ist eher andersrum. Also stören sich die Nerds und die so ein bisschen entspannt gucken wollen an den Bling-Bling und lauten Trinkern?
Ob die laut sind, sei nochmal dahingestellt. Also klar, wir haben
natürlich
in Berlin
das
diese Russen-Fraktion. Genau, das ist so schlicht, das ist jetzt gar nicht...
Das ist Bashing, tatsächlich das ist halt so. Ja, genau.
Wir haben eine gewisse Fraktion da. Also ich glaube, dass die Nerds das Recht, sich darüber zu echauffieren, nur hätten, wenn die Preise höher wären. Aber bei dieser subventionierten Karte würde ich sagen, ach komm, weißt du, letzten Endes der da sitzt, zahlt ja letzten Endes dein Don't Grier aus dem Keller, gut gereift.
Ja,
war
genau,
das, das war wirklich einer der Weine der Veranstaltung, meine Herren. So, das ist wirklich, wo ich sage, komm, hier, das kostet das Glas 29 Euro oder sowas, das ist ein Scherz. Und dann bitte schön, der Mann da hinten mit dem Kristall, der ermöglicht dir das. Deswegen würde ich da sagen, das ist egal, ob die sich daran stören. Ich glaube auch nicht, dass die wir kennengelernt haben, stören sich
an sowas nicht. Dann geht es aber weiter. Wir machen es auch nochmal. Also die Idee ist, wir machen es schon nochmal, weil wir haben jetzt damit angefangen, das ist jetzt das dritte Mal und vielleicht sind viermal jetzt auch zu doll. Also viermal in einem Jahr ist vielleicht ein bisschen viel, ja?
Ja, einmal im Jahr ist vielleicht
Mach
doch mal in Düsseldorf oder München.
Jetzt machen wir erstmal nochmal. Wir machen Ende August nochmal eins, wenn alle wieder da sind aus den Ferien und so und alle nochmal vielleicht ein bisschen was trinken wollen. Dann ist aber sozusagen ja genau die Frage, wie kriegen wir die Leute damit rein, ja? Und wie kriegen wir die trotzdem so mit eingebunden, dass das auch noch lustig und nett ist? Weil zwei Beispiele, die mir dazu einfallen, ja, ist einmal, also in letzter Zeit, einmal ist KDW mit ihrer Champagnerbar.
Ja.
Da war ich letztens, zufällig, und war, also, man kann, auch das ist kein Bashing, ja, aber man kann eigentlich nur ein bisschen entsetzt sein, nicht über die Champagnerbar, aber über die Menschen, die da dann sind. Und ich glaube auch nicht, dass es denen, die hinter da, also ich, aus den Blicken, die ich da so gesehen habe und so, hatte ich nicht das Gefühl, dass es denen am Tresen wahnsinnig viel Spaß macht, da Champagner auszuschenken. Außer, dass sie gut Geld verdienen, und angestellt sind im KDW und sowas. Ja. Aber das Klientel, was da hängt, ist schon besonders.
Das ist richtig. Und wenn du es vergleichst mit der mittlerweile geschlossenen Champagnerbar in der Galerie Lafayette auf der Friedrichstraße, die war erheblich weniger anstrengend.
Ja, das stimmt, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Anderes Beispiel ist, war ich jetzt auch zwei, drei Mal, da gibt es jetzt weniger Champagner, aber da geht es sozusagen um die gleiche Art von, die gleiche Art von Menschen. So ein bisschen, das klingt nicht richtig gut, aber ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Ja, es sind die Wannsee-Terrassen, bei denen du einen unglaublichen Blick über den Wannsee hast. Mhm. Aber das Konzept des Alkohols, ja, die Leute geben da enorm viel Geld aus für wirklich schlechten Wein. Mhm. Ja, für wirklich schlechten Wein.
Ja.
Komisch kalkuliert. Eine Flasche Rosé in der Magnum kostet den dreifachen Preis wie die Eintel. Da fragst du dich, wem die Leute da... Also,
ja, ist doch gut,
aber
wer es kauft, der zeigt ja auch gleich einen gewissen Bezug zum Thema. Also, und auch den Mangel eines gewissen Bezugs zum Thema zeigt er auch gleich. Also,
genau, aber das, was ich damit meine, ist ja sozusagen wirklich tatsächlich die Art Leute, die dann so viel Geld ausgeben für Sachen, die sie eigentlich nicht interessieren, sondern nur trinken, weil sie da zum Beispiel auf den Wannsee-Terrassen sind und da lustig mit in ihresgleichen sitzen. Das ist
ein Punkt, glaube ich. Das ist auch so ein bisschen zeigen, was man hat. Und das könnte dir glücklicherweise erspart bleiben da oben. Vielleicht kommen wirklich ein paar Leute, die auch dann ihrer besseren Hälfte oder irgendjemandem mal was Schönes bereiten wollen, keine große Ahnung von Champagner, viel Geld, gehen hin und bestellen dann eben das, was man dann kennt, wenn man viel Geld hat und nicht so viel Ahnung. Und das sind ja auch gute Weine. Also es ist ja nicht so, dass ihr euch jetzt schämt, Dom Pérignon auszuschenken.
Nein,
ist ja nach wie vor ein fantastischer Wein.
Klar, ohne Frage. Also das, okay, aber dann müssen wir das halt, also ich dachte immer, das wächst so ein bisschen generisch in Berlin sozusagen mit den Leuten, die ein bisschen in dem Champagner, aber das, glaube ich, werden wir nicht auf so eine Größe hinbekommen.
Wir haben wieder ein paar Hörer gehabt, Entschuldige, dass ich dich
unterbreche. Ja, bitte, unbedingt.
Wir haben wieder ein paar Hörer gehabt, die aus, weiß ich nicht, wo angereist kamen, genau. Sind, total nett. Und ich habe mich gewundert, dass das nur Hörer sind, weil es gibt ja durchaus ein paar Champagner-Freaks. Also die eine Masterclass für 179 Euro war ja Celos, Cédric Bouchard und Ulysse Collin. Und zwar nicht die Basis. Ja, allein der Celos Missime 2008 hat im Moment einen Sekundärmarktpreis von 2600 Euro. Und wenn man das also nicht im Keller hat, man kann natürlich nach Frankreich fahren und den unter Umständen noch irgendwo glasweise in einem Sternenrestaurant kriegen, aber 2,8 auch nicht mehr so.
Aber dann bezahlst du auch das Sterneessen mit.
Alles dabei, ne?
Ja, deswegen. Genau.
Also wenn du für 179 Euro diese drei Weine probieren kannst, wir haben von vornherein gesagt, wir machen nicht 0,1, weil es will ja auch keine Druckbetankung mit 0,3 Liter Champagner in 40 Minuten. Aber es war trotzdem ein schöner Schluck.
Ja.
Also ich würde für sowas auch nach München fahren. Also jetzt nicht mehr und so weiter. Ne? Und vielleicht auch nicht unbedingt auf Champagner, weil ich da schon das jetzt alles habe. Aber sagen wir mal, es gibt so ein, zwei Regionen, bei denen mir echt viel fehlt sozusagen. Und wenn da jetzt einer eine Probe machen würde mit Rioja und da gäbe es dann Murrieta Weiß, den großen, und dann noch diesen das, irgendwas von 1900 irgendwas oder so, dann würde ich mir auch überlegen, warte mal ganz kurz, Sekundärmarktpreis für die drei Weine 5000 Euro, Probenteilnahme auf 10 aufgeteilt, die Flasche 189, dann springe ich doch mal schnell in den ICE.
Ja.
Dass das nicht passiert, dass also einige der einschlägigen Wein-Nerds nicht da sind, das sagt auch vielleicht viel über unsere Szene. Also ich hätte jetzt auch ein paar mehr Kollegen erwartet, aber es gab es halt nicht umsonst. Ne?
Genau.
Du musstest da halt noch 179 Euro zahlen.
Ja, und das ist ich glaube, dass das tatsächlich auch ein Problem ist, weil viele immer denken, sie müssten eingeladen werden.
Mhm.
Was ja auch schon, also es geht halt nicht. Du kannst ja nicht immer ständig
in einer Einladung sowieso nicht einladen, Sonne,
weil wir Geld verdienen müssen.
Genau. Das sind auch Weine, zu denen du auch so nicht eingeladen bist. Ich habe keine Chance, Celos auf irgendeinem Presseevent zu trinken.
Ja, das ist ja
keinem einzigen.
Ja,
er selbst macht keine, braucht er auch nicht.
Braucht er wirklich nicht, ja.
Komitee Champagner, da wird er nicht stiften, weil er braucht genug für sein Restaurant. Also selbst wenn du die Inauguration der Chevaliers hast, oder wir haben ja mehrere, es gibt ja so einen Influencer-Orden sozusagen, da wird auch kein Celos ausgeschrieben.
Ja,
und gleiches gilt für Cédric Bouchard und für
haben sie einfach nicht nötig.
Das sind drei Weine, die kannst du nur irgendwo trinken, wenn du sie bezahlst oder wenn du einen Sponsor hast, der sie dir bezahlt. Aber das ist auf jeden Fall nichts, wo du vom Komitee eingeladen wirst und dann gibt es das.
Aber das ist ja nur lustig, das können wir machen. Ihr könnt ja mir mal schreiben, damit das nicht Felix kriegt, sondern mir, sascharadke@mir.com. Ja, da muss man das nicht dann.
Genau.
Was für eine Probe, drei Champagner in einer Probe, ihr denn tatsächlich mal aus, wo immer ihr wohnt,
In den Zug springt,
ja. Also wo ihr sagt, okay, was ist denn die Idee? Und auch gerne bitte, was ist der Preis, den ihr dafür bezahlen würdet? Ja, wenn wir jetzt schon so ein Angebot hatten, was vielleicht sehen wir das ja falsch. Ja, also ich meine, die andere Probe war Kristall. Ja, egal wie jetzt der 2002 in dem Fall ankam, sozusagen, aber war auch sehr günstig.
Ja, 2012
Kristall.
Late Release, 2012 und dann Rosé.
Für 2014, auch das war, also für was würdet ihr denn sozusagen irgendwo hinfahren und was wäre denn euer Preis? Bitte, aber keine Verarschepreise, ja, also für 20 Euro kriegst du keine Champagnerprobe. Also nee, irgendwas, klar. Was du wirklich bereit bist auszugeben, wo du sagst, da habe ich Bock drauf und das will ich auch machen und da würde ich auch ein Stück fahren.
Und die andere Frage vielleicht dann direkt dazu schreiben, gibt es, oder die keinen Champagner-Interesse haben, für was für ein Pop-Up würdet ihr nach Berlin kommen?
Also ich habe...
Also es gibt ja auch ein Bordeaux-Pop-Up oder ein Burgunder-Pop-Up, Riesling-Pop-Up,
Riesling, also genau,
GG-Pop-Up, Bar, also dann wird es natürlich irgendwie, was weiß ich, was Birkling-Wolf glasweise für 29 oder sogar 19 geben, klar, genau. Weil es ist natürlich die Weine kosten nicht ganz so viel. Na, Bücklingwolf kostet viel.
Aber, ich glaube, es kommt auf also, was aber jetzt.
Einfach ja. mal ein bisschen an Sascha schicken, weil es ist ja ein großer Keller im Hintergrund, aus dem man auch noch andere Pop-Ups.
Ja, und aus dem wir wirklich Bock haben, was zu machen. Mhm. Und also natürlich wollen wir ein bisschen Geld verdienen, ja, logisch. Das muss sich ja irgendwie auch tragen und dass man auch Sachen wieder nachkaufen kann, damit sie schön sind und damit wir sie auch reifen lassen können und dann auch wieder so teilen können. Aber ja, das wär schon toll. Also da hätte ich schon wirklich Bock drauf. Und dann müssen wir halt noch ein paar Snobs einladen.
Ja.
Nee, ja, nicht einladen. Aber
einen Flyer in Charlottenburg verteilen.
Aber das ist ja... Also,
zweisprachig.
Wir haben ja Flyer... Ja, zweisprachig.
Das war schön. Zynisch.
Das war zynisch, ich habe es gemerkt.
Aber sie muss es sagen.
So, jetzt musst du mit mir durch diese zwei Weine.
Ja, spannend. Das ist,
so, pass auf. Warum die beiden? Ja? Also es sind jetzt zwei Weine. Beide, einer...
Einer weiß, einer rot.
Einer ja. weiß, einer rot. Und der rote relativ...
Der rote...
Kühl.
Kühl. Kühl. Der rote mufft. Und ich glaube, es ist nie Gläser aus dem Schrank. Der Rote riecht ein bisschen nach Pappkarton. Aber Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Warum die beiden genau?
Weil also weil es draußen so warm ist, ja. Und also weil ich das eine sehr gerne, das aus dem Roten, das ist was ich prinzipiell sehr gerne als Rot trinke, wenn man es schön kühl trinkt.
Ja.
ja. Und das andere, weil ich das letztens getrunken habe und einfach wirklich gut fand.
Gut.
So, okay. Jetzt du.
Jetzt ich. Dem Genuss standen ein paar Hindernisse im Weg. In Form der Nase erstmal.
Ja, verstehe ich.
Denn der Weiße startete nicht weiß, sondern grün in der Nase.
Ja.
Gemüsig und holzig. Und das Holz aber so wirklich, also so eher, wenn du so eine Weidenrute brichst, weil sie dir im Weg ist oder so, und der Saft läuft da noch raus. Ja. So, das ist dieser Affenholz, was du im Wein ja irgendwie eher selten hast.
Ja.
Das ist anstrengend in der Nase gewesen. Das hat sich ein bisschen, das hat sich deutlich gebessert, aber es ist nicht völlig weg.
Also es ist doch ungewöhnlich, dass so ein Wein von mir kommt.
Ja.
Ja.
Und?
Wir reden über...
Ist es Sauvignon Blanc oder?
Ich hätte jetzt erstmal gesagt Naturwein, aber...
Ach so, ja, genau. Okay,
aber, wir reden über Naturwein. Ja, aber ja, auch. Ja,
ja es ja. ist auch.
Ja.
Also Sauvignon Blanc Naturwein ist genau dein Beuteschema, wissen wir ja. So. Ja, aber ihr habt ja so Sachen, so ein paar Sachen, das ist jetzt kein Naturwein, aber so Sattlerhof und so habt ihr ja schon...
Ja.
immer mal, das sind ja Sachen, die wir sehr mögen. Man muss dazu sagen, dass die Sauvignon-Aromatik sehr elegant ist, sehr zurückhaltend. Da ist nur, dass die Paprika ist schon fast rot und nicht grün.
Hm.
Und das ist gar nicht laut und gar nichts. Das ist wirklich, also ich glaube nicht, dass das Holz grün war. Das ist also schon in der Wein. Ja? Aber diese klassische Sortenaromatik ist schön. Das ist nicht im März gelesen. So, also wie manches, ne? Also das hat, und es hat null tropisch überbordenden Kitsch oder so. Also da hat auf jeden Fall jemand Hausaufgaben gemacht, was das angeht. Und das Naturweinmäßige ist jetzt auch...
Na, nur die Stinkernase jetzt würde ich... Also das würde ich... Der Rest ist ziemlich sauber.
Der Rest ist ziemlich sauber.
Ja,
der ist sozusagen auf der Chardonnay-Seite von Sauvignon. Weißt du, was ich meine?
So ja, ein bisschen,
sogar so ein bisschen cremig. Diese Pyrazin und Gerbstoffgeschichten und so sind super zurückhaltend. Und insofern verstehe ich total, dass du das gut findest. Das Gemeine ist halt 4 Minuten und die erste Minute ist komische Nase.
Ja, ja, klar.
Ich glaube, dass mir der Wein sehr viel Spaß macht.
Ja.
Glaube ich wirklich. Also was da nach hinten raus an Struktur kommt und so. So ein, ich glaube, so ein leichter kleiner weißer Pfeffer oder sowas. Das ist überhaupt nicht fordernd, sondern es ist sehr fein.
Also, das mochte ich tatsächlich ganz gern.
Mhm. Glas ist übrigens leer.
Glas ist leer, aber meins auch. Hm. Genau.
Im Roten ist fast noch alles drin, sage ich jetzt ehrlich. Okay, die Pappe ist jetzt weg. Jetzt müsste ich eigentlich nochmal anfangen. Wir können ja diesen Teil jetzt rausschneiden.
Ich mache mal jetzt. Da mag ich diese Kühl. Ich mag das auch kühl. Ich mag das also jetzt gerade in der Temperatur. Finde ich, die Idee ist ja ab und zu mal auch im Sommer oder wenn draußen 23, 25 Grad sind, durchaus mal einen Rotwein zu nehmen, der nicht viel Alkoholprozent hat, aber der relativ kühl ins Glas kommt. Das finde ich echt schön.
Viel Zigarrenkiste in der Nase. Das Holz sehr fein, das Tannin sehr fein und nicht zu überbordend. Deswegen passt das dann auch mit. Gekühlt, der wird mit Sicherheit nicht bitter, wenn er noch kälter wird. Im Alkohol auch unauffällig, finde ich. Die Frucht ist so ein bisschen so ein Mix aus Beeren und, ja, es ist nicht so wahnsinnig definiert. Also so diese klassischen Sorten anzeigenden Sachen wie Kirsche und so lasse ich mal weg. Sie ist auch gar nicht so laut, die Frucht. Die Frucht ist eher leise. Die Säure ist da, aber ich finde, die Stärke des Weins ist schon dieses sehr feine Tannin. Ist ein bisschen cremig, ist er auch. Links haut mich gerade nicht um, sage ich ehrlich. Ist ein bisschen, tatsächlich ein bisschen ja, Zechwein ist ein bisschen falsch, aber ist so.
Nee, finde ich ja nicht. Ich finde doch tatsächlich nur den, also da bin ich jetzt, den habe ich nur nochmal als Beispiel für das, was ich meine. Ja? Jetzt habe ich nicht, was nicht ganz schlecht genommen, aber von der Idee ist das ein Zechwein. Ja? Also, dass das jetzt ein paar Euro teurer ist, weil es ein guter Winzer ist,
sei dahingestellt.
Dort sei dahingestellt. Als Idee ist es.
Ja, gut.
Und das dann, wie gesagt, Sonne, Terrasse, vielleicht ein bisschen Charcuterie dazu, ja?
Ja.
Und dann schön kühl und dann trinkt sich das beides wahnsinnig gut weg, glaube ich.
Ja. Puh, Rebsorte, ist das Pinot?
Ja.
Ja, okay.
Dann wollen wir mal auflösen?
Ja,
ja. Ja, macht Sinn. Also, ich hole die Flaschen kurz.
Ja, ja.
Fangen wir rot an. Rot, Burgunderflasche und Burgunder und einen reiner Bourgogne. Mhm. Allerdings von Clos Duga.
Ah ja.
Okay. Aber deswegen auch als Zechwein gemeint. Ja. Weil
ja, das ist genau so.
Genau. Als Zechwein frisch, also hat wenig Prozent, das ist irgendwie bei doch schon 13. Ich hätte jetzt gesagt, sind nur 12,5 oder so, aber doch schon 13.
Das ist dann dem Jahrgang geschuldet.
Genau, Jahrgang geschuldet. Aber mag ich einfach in der Kühle sozusagen zum Sommer.
Verstehe ich total. Ja. Wird auch, habe ich schon erlebt, dass das auf Eis serviert wird in Frankreich.
Ja, ja.
In den Kühler rein.
Zack. Geil.
Habe ich auch schon erlebt, tagsüber. Ja,
geil. Dann deswegen, das ist also das. Ja.
Und es gibt ja Winzer, die dir das für 24,90 servieren. Das kostet dann wahrscheinlich 39,90.
Oder? Ja, sowas in den Dreh, wenn du es dann bekommst. Genau, ja. Muss ja auch mal nochmal bekommen bei Clos Duga und so. Aber ja, das ist dann genau. Aber Bourgogne will nicht mehr, soll nicht groß sein und so. Ja?
Ja.
Und hier, da würde ich, fand ich jetzt tatsächlich gut. Hatten wir auch noch nie im Podcast.
Grüne Libelle Sauvignon Blanc.
Von Cheppe.
Ah, wir hatten noch nie Cheppe.
Wir hatten noch nie Cheppe. Deswegen dachte ich mal, das ist doch ganz schön.
Ja, schön.
Passt auf, und dann machen wir uns, da würde ich noch ein Angebot machen.
Du
willst ein Angebot? Weil wir haben davon noch, also das ist jetzt 17. 17 habe ich nicht, aber wir hatten noch 18, das fand ich genauso gut.
Ja.
Ich würde mal sagen, 3 verschiedene Cheppe, ja, greift 10 Pakete zur Flasche. Also die regulären Kosten, wenn du es im Laden kriegst, gerade die regulären Flaschen kosten immer so um die 70 Euro.
Mhm.
Machen wir 60 pro Flasche.
Ja, das ist nett.
Machen wir 60 pro Flasche und 3 verschiedene Flaschen, ja, 10 Pakete.
Plus Porto.
Plus Porto und Verpackung.
Euro.
Genau, genau. Ja, und dann ist weg.
Super.
Ja, weil das wird auch nicht besser, wenn es dann Neujahre liegt.
Ja.
Und dafür fand ich es ganz schön.
Ja, sehr. Sehr. Macht ihr einen Schnapper, Leute.
Oder?
Unser erster Drop Sale. Schön. Gut. Dann will ich mal. Wir trinken den ER4, also den vierten Release von Fleur de Miraval Champagne von PPP.
Ja, geschützt. Oh, es ist ganz kalt.
Cheers.
Cheers.
Ja, vielleicht ein bisschen kalt, aber warm wird es von allein.
Zum Wohl. Ei, überraschend. Von Nase und Gaumen ist es sehr überraschend.
Das stimmt. Das ist weit auseinander.
Voll.
Das ist der Machart geschuldet. Wir haben 5% Schweizer Hörer.
Herzlich willkommen.
5% österreichische Hörer, das heißt, wir sind in der Schweiz deutlich überrepräsentiert, weil die haben so Pi mal Daumen gleich viele Einwohner. Bei der Schweiz ist aber so 60% deutschsprachig oder so.
Okay. Also, ach, dann in Italien und Französisch und
Da die Österreicher noch ein paar mehr sind, so, dann kann man fast sagen, wir sind doppelt repräsentiert, doppelt so stark repräsentiert in der Schweiz.
Ja, weil das sind die wohlhabenden Schweizer, die mögen uns einfach.
Die müssen wir jetzt mal durchbeleidigen, würde Ministerpräsident Günther sagen. Sehr schön. Meine Begegnung mit Schweizer in meiner Vergangenheit waren durchweg interessant. Ich bin allerdings auch vor allem gut situierten Schweizern begegnet.
Ja. Gibt es andere?
Da gibt es
überhaupt
andere. Ist ja richtig. Also meine erste Begegnung war, ich war ja mal Assistent des Geschäftsführers eines großen Verlages und der saß im Verwaltungsrat von Halwachs. Das heißt, ich hätte mir damals einfach ganz viele Weinbücher mitnehmen sollen. Aber egal, also ich musste mal mit zu einer Verwaltungsratssitzung, weil es da ein paar Projekte zu besprechen gab, mehrere Tage am Zürichsee irgendwie mit schicken Blick und allem drum und dran und diversen Abendessen. Und das danach, ich war mal auf der Wengernalp zum Snowboarden, das ist jetzt auch nicht unbedingt ein sozialer Brennpunkt. Ein Freund von mir ist Bankdirektor in der Schweiz. Und so, also ich habe tatsächlich da eher so die Uvulé getroffen oder sowas ähnliches. Und ich finde es immer faszinierend, wenn die dich sehen und du bist Deutscher, die haben so eine Lust, mit dir über Deutschland zu reden. Die sind auch sehr gut informiert und die haben ein wahnsinniges Mitteilungsbedürfnis und erzählen dir dann Ihre Sicht auf Deutschland. Und da kommen immer drei Worte verlässlich drin vor: Migration, Sozialismus und Untergang. Und das Ganze hat so ein bisschen seinen Schrecken verloren, weil ich seit 30 Jahren diese Geschichte höre und wir immer noch da sind.
Stimmt.
Aber Sie haben eine so ausgesprochen kräftige Meinung. Aber weißt du, ich kann da auch keine Retourkutsche bringen, weil die sind da einfach immer so fröhlich und so enthusiastisch dabei. Und ich weiß so wenig über die Schweiz, muss ich dir zugestehen. Und ich weiß auch von meinem Schweizer Freund, dass es alle paar Jahre eine innerschweizerische Diskussion darüber gibt, woher eigentlich diese Besessenheit mit dem nördlichsten Kanton da irgendwie oder mit dem großen Kanton im Norden, sagen die, glaube ich, kommt. Ja, also das, da muss, kann ich mich komplett raushalten. Ich will es nur einmal sagen, weil vielleicht kommt der ein oder andere Kommentar bei mir dann doch in dem Licht so rüber, als müsste ich mal. Ich versuche, der Situation zu widerstehen. Wir haben eine große Zürcher Blindfluggruppe, zu denen ich einen regen Kontakt habe, die mir auch schon bei verschiedenen Folgen.
Wir wollten eigentlich mal dahin.
Wir werden da noch mal hin. Das werden wir machen. Und
müssen.
Die haben auch schon mal Wein geschickt. Und ganz toll. Die haben sowohl von da als auch aus anderer Seite kam schon mehrfach so Geschichten zu dieser aktuellen Situation im Schweizer Weinmarkt. Und eine dieser Geschichten, an dieser Zeitungsartikel, muss ich mal in Auszügen vorlesen, weil wir müssen heute mal so ein bisschen über diese Krise reden, wie sie sich in der Schweiz darstellt, aber weil sie auch so ganz ähnlich ist wie in Deutschland, weil das ist sozusagen ein Wunschthema einiger Hörer. Okay. Ich weiß leider nicht, aus welcher Zeitung, weil das war in dem Ausschnitt, so wie es fotografiert war, nicht zu sehen. Ich lese mal, wie gesagt, stark gekürzt vor. Ein Teil der Schweizer Winzer steckt in der Krise. Gerade in der Westschweiz sind viele Winzer von Händlern abhängig, die ihren Wein auf- und weiterverkaufen. 2024 brachte eine schlechte Ernte und finanzielle Unsicherheit. Sie werden ihren Wein nicht los. Für den Winzer im Nationalrat Andreas Meyer, Mitte, ist der Fall klar. Mitte ist, glaube ich, nicht Bildunterschrift, sondern ist, glaube ich, die politische Partei in dem Fall. Ich weiß nicht so viel über die Schweiz.
Oder Mitte, vielleicht auch das Mitte so nicht.
Nee, es ist Schrägstrich AG. Und AG steht für das Kanton, für das. Ich nehme mal an, das Aargau. Aber ich, wie gesagt, ist der Fall klar, die Konkurrenz aus dem Ausland sei zu groß und das seit über 20 Jahren. 2001 wurden die Kontingente für den Import von Weiß- und Rotwein zusammengelegt und seither nicht mehr angepasst. Sie liegen teilweise fast 50% über dem, was in der Schweiz an ausländischem Wein getrunken wird. Damit steht der Markt quasi offen. Das ist natürlich sehr, sehr parallel zu Deutschland mit der EU, wo der Markt wirklich offen steht. Der Wein sei das am schlechtesten geschützte Agrarprodukt in diesem Land, sagt Meyer. So gäbe es etwa italienische Weinproduzenten, welche den Wein geradezu gratis in die Schweiz lieferten, solange nur jemand die Transportkosten übernehme. Meyer sagt, damit werden wir zum Abflussrohr der Welt. Es brauche zwingend neue Kontingente und andere Lösungen, eine Kopplung an Inlandsleistungen zum Beispiel. Inlandleistung heißt das, glaube ich, das ist ein Schweizer Wort, das kennen wir so nicht. Wer Wein importieren will, ohne selber eine gewisse Menge an Schweizer Wein zu verkaufen, solle höhere Zölle bezahlen. Doch hier laufen die Winzer auf, auch im Parlament. So dramatisch sei die Krise der Winzer nicht, findet der Weinhändler Philipp Schwander. Dass der Marktanteil des Schweizer Weins im letzten Jahr gesunken ist, sei das Ergebnis der mengenmäßig schwachen Ernte, wie schon 2021. Dass sie ihren Wein nicht loswürden, eine Frage der Qualität. Die Liberalisierung der Importe habe nämlich in der Schweiz vor allem zu einem neuen Wettbewerb geführt, sagt Schwander. So hätten die meisten Deutsch-Schweizer Winzer keine Probleme, ihre Weine zu verkaufen. Sie produzierten Weine, die den Kunden gefielen. Außerdem seien viele Weinkäufe schlicht an Regionen gebunden. Wer einen kalifornischen Rotwein liebe, dem könne man keinen Walliser Pinot verkaufen. Wenn nun die Importrechte an Inlandleistungen gekoppelt würden, schaffe das ein massives Ungleichgewicht. Zitat, die guten Schweizer Winzer verkaufen direkt, übrig blieben die Schwerverkäuflichen, da könnten wir gleich dicht machen. Dabei gäbe es in der Schweiz rund 2500 Winzer, im Weinhandel 15.000 Arbeitskräfte. Zitat, und wir beantragen auch nicht ständig Hilfsgelder.
Pimscher. Geil, finde ich gut.
Statt strenger... Schön. Statt strengerer Kontingente brauche es Unterstützung für die weniger guten Winzer, damit sie besseren Wein herstellen würden. Jene, die wirklich nicht gut sein würden, nicht überleben, wie in anderen Wirtschaftsbereichen auch. Zitat.
Das ist ja geil,
da will ich hin. Eine Strukturbereinigung.
Da will ich hin. Da will ich auch Winzer, dann helfen die mir noch, wie ich gute Weine mache. Das ist ja mega.
Die Weinanbaufläche hat sich in den letzten 20 Jahren tatsächlich kaum verändert. Sie ist um gerade mal 3% gesunken. In dieser Zeit ist der Weinkonsum in der Schweiz um über 20% zurückgegangen. Gleichzeitig ist der Alkoholkonsum insgesamt nicht so stark rückläufig und so weiter.
Bevor du weitermachst, damit man mal, also was ich immer dachte, ja, ist, also mein Blick auf den Schweizer Wein war immer, man kriegt so wenig Schweizer Wein, guten Schweizer Wein, und, also, ja, weil die alle selber trinken, weil immer kaum was aus dem Land rausgeht. Weil
das ist das ganze Deutsch-Schweizer Zeug,
das stimmt. Ja. Und das kriegt man kaum und so. Und dann, gut, den Rest sehen wir nicht. Alles klar. Okay, gut. Dann haben wir meine kleine Brille, die dann in der Schweiz dann auch schnell endet sozusagen.
Erstmal zu Winzer und Politiker Meier.
Ja.
Winzer liefern den Wein nicht in die Schweiz. Und wenn er Winzer ist, dann müsste er das eigentlich wissen. Mhm. Das Weingeschäft läuft ex works. Der Winzer verkauft an irgendjemand und stellt den Wein auf den Hof und dann wird er abgeholt. Und das ist keine Haarspalterei,
das stimmt,
sondern das ist sein Weg der Täter-Opfer-Umkehr. Was er nämlich tut, ist, er tut so, als würde der Winzer den Wein in die Schweiz schicken. Nee, es gibt einen Schweizer Importeur.
Der den holt,
ja. Einen biodeutschen Schweizer sozusagen. Ja, den bösen Italiener. Naja, egal. Zu Nulltarif ist sowieso Quatsch. Ja, und ich finde, da könnte man, das finde ich, wäre auch guter Journalismus, wenn man das mal stellt. Mal ganz kurz, wenn du als Winzer Wein hast, den du nicht verkaufen kannst, dann schützt du ihn in Ausguss.
Richtig.
Solange er nicht in Flaschen gefüllt ist, kannst du ihn einfach in die Kanalisation schicken. Ich glaube, in manchen Gegenden muss man das anmelden. Ich habe das jetzt extra nochmal recherchiert, aber es gibt also kein Verbot Wein. Bei Schnaps musst du ein bisschen vorsichtiger sein.
Aber ja,
gut. So. Außerdem musst du natürlich den Lohnunternehmer, den Transporter, ranholen. Du musst ihm das da reinpumpen. Und du musst Zollpapiere ausfertigen. Wenn du da eine Null reinschreibst, hast du doch sowieso sofort die Zoll- und Steuerfahndung. Und die alle unterstellen, dass du Cash ein bisschen was mitgenommen hast. Also wirst du geschätzt. Macht kein Mensch. Im Übrigen, und das finde ich das besonders Lustige, weil du das in einer Minute gegoogelt hast, wenn er den Wein zum Nulltarif rausgibt, also der Sascha,
ja,
der hat mir ja 20.000 Euro geschenkt, weil er es kann. In Deutschland kannst du wildfremden Freunden, wie auch immer, 20.000 ja. Euro schenken, sogar alle 10 Jahre. Und wir wissen ja, 9,5 Jahre ist es her. Sascha, ich wollte nur sagen, Kontovermögen ist die gleiche.
Ja, geht,
6
geht
Monate.
Ja, mega.
Italien hat viel, viel höhere Freibeträge, was die Schenkungssteuer angeht, aber nicht für Fremde. Der für Fremde ist null. Wenn es für null rausgibt, zahlt er schnell mal 8% Schenkungssteuer und darf dafür eine separate Erklärung machen. Da wird dann irgendein Wert festgelegt. Diesen bürokratischen Irrsinn macht doch
keiner.
Niemand.
Nein, das macht keiner. Das
ist gar kein Machst Fall. Du den Tank, Hebel
viel billiger,
auf,
viel billiger.
Weg, viel billiger.
Hast keine Flaschen bezahlt, kein Etikett, nicht,
ja
nicht.
Diesen weinverschenkenden italienischen Winzer, Herr Meier, den gibt es nicht.
Das haben Sie
nicht
also ausgedacht. Andersson, den würden wir auch gern kennenlernen.
Ja. Genau. Und dann ist es deswegen eine harte Täter-Opfer-Umkehr, weil die Wahrheit ist doch, dass der Einkäufer von Migros und Coop und wie sie alle heißen, übers Land fährt und guckt, wo ist die Not am größten und dann da reingeht und dann Angebote macht, für die würden du und ich und alle unsere Hörer uns schämen.
Ah, ja, so meinst du das? Ja, voll. Ja, gut.
Die, und dann sagt er, stell auf den Hof, ich hol's ab.
Ja.
So funktioniert Weinhandel.
Ja, stimmt.
Und
die Aldi-Nummer.
Damit werden wir zum Abflussrohr der Welt, sagt er dann noch. Ja? Das ist so die klassische Agitation der unangenehmen Art, nämlich vor allem an den Nationalstolz appelliert. Also er hat mal schnell den italienischen Bösewicht erfunden und die Nationalstolzkarte gespielt. Dem geht es ganz offensichtlich nicht um Problemlösung, sondern um Wählerstimmen.
Dann wissen wir gar nicht, welche Partei er ist. Naja, es ist auch nicht so wichtig.
Nee, ich glaube, der ist noch nicht mal.
Ach so.
Aber das ist immer so, wenn man diese Karte spielt, der Diskurs geht immer mehr in die Richtung. Ja, bei uns ja auch genauso.
Voll genau das Gleiche.
Und es geht auch nicht immer nur um Ausland, es geht immer nur irgendwie um, lass uns über 100 Millionen erschwindeltes Bürgergeld reden und 100 Milliarden hinterzogene Steuern, reden wir nicht drüber. Was ist so, wir suchen uns irgendjemanden und dann machen wir dann den Bösewicht an jemanden. Also das kannst du mal knicken. Also bei allem Respekt, aber für die Diskussion, die wir ernsthaft führen wollen, ist Herr Meier keine Hilfe. Herr Schwander macht einen ganz wichtigen Punkt, finde ich. Mach doch einen Wein, den ich trinken will. Dann haben wir auch weniger Probleme.
Ja? Das ist schön.
Weil in Deutschland wird ja auch gefordert, trinkt eine Flasche deutschen Wein mehr. Ja, klar, kann ich machen, aber nicht deinen.
Sehr schön.
Ja, so. Allerdings muss ich auch Herrn Schwander vielleicht nicht widersprechen, aber ergänzen. Und vielleicht muss ich ihn gar nicht ergänzen, weil er wird ja sicherlich auch verkürzt dargestellt. Ich glaube, Herr Schwander ist der Schweiz erster Master of Wine oder sogar einziger. Okay. Der kennt sich schon ein bisschen aus. Aber lecker reicht ja nicht. Ich kenne so viele Winzer, die leckeren und guten Wein machen und trotzdem nichts verkaufen. Kunden suchen ist auch eine Leistung. Also diese Deutsch-Schweizer Winzer, die da ausverkauft sind, sind vielleicht auch gute Kundensucher. Ich meine, wir haben hier getrunken Broger.
Ja.
Ja, ich meine, das ist Müller-Thurgau. Das ist jetzt auch nicht, der ist ausverkauft und gehypt. Vielleicht steckt da ein Händler hinter, der ihn mal protegiert hat. Vielleicht sogar Herr Schwander, ich habe keine Ahnung. Aber was wir so getrunken haben, sind Dinge, Schloss, weiß ich nicht. Also vielen Dank nochmal an unsere Schweizer Freunde für das Care-Paket. Aber tatsächlich ist einfach, es wird mir zu wenig beleuchtet, dass da meistens auch Vertriebspower hintersteckt. Und das ist ganz häufig eine Frage der Organisationsform. Über das Thema Organisationsform werden wir gleich noch ein bisschen weiter reden. Ja? Ein zentrales Problem in diesem ganzen Thema, sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland, ist die Analyse. Sie ist häufig, man nimmt das, was offensichtlich ist. Lecker, Wein ist lecker, deswegen ist es verkauft. Und das ist mir nicht, das ist mir manchmal zu einfach.
Das stimmt ja auch vor allen Dingen nicht. Ja, hast du völlig recht, das stimmt einfach
nicht. Es stimmt nicht. Wir kennen genügend Gegenbeispiele. Ja, genau. Und nochmal zu Migros und Coop, also den großen Lebensmittelhändlern in der Schweiz. Migros ist eine Genossenschaft. Das ist ja auch eine total abgefahrene Story. Ich hoffe, ich erzähle sie jetzt richtig. Die Eigentümer dieses riesigen Lebensmittelmarkt-Imperiums hatten, glaube ich, keine Erben.
Okay.
Und dann haben sie das in eine Genossenschaft umgewandelt und sozusagen der Schweizer Bevölkerung geschenkt. Die Migros hat, glaube ich, 2, irgendwas Millionen Genossen.
Krass.
Also jeder vierte Schweizer ist ein Mitglied, was auch daran liegt, dass Mitgliedwerden gar nichts kostet.
Okay.
Die nehmen einfach alle auf.
Okay.
Ganz ehrlich, da könnte man ja auch einfach als Genosse dann sagen, wir machen jetzt eine Initiative, dass wir nicht solche richtig fiesen Auspress der Winzer hängt sich demnächst am Balken auf, Deals machen. Ja, wir geben uns so einen kleinen Ehrenkodex. Aber die Schweiz ist, und das meine ich mit allergrößter Bewunderung, die antipaternalistischste Gesellschaft, die wir haben. Ja, also halte dich aus allem, lass die Leute machen. Ja, also staatliche Vorschriften und so, das ist denen komplett suspekt. Und ich glaube, deswegen machen die sowas nicht. Bitte, deswegen rufen sie aber auch nicht nach der Politik. Also diese Initiative jetzt, diese politische in der Schweiz, das habe ich mitbekommen aus der Entfernung, ist ja extrem umstritten, weil es gibt eine ganze Menge Leute, die sagen, nee, aber sowas machen höchstens die Deutschen.
Wir doch nicht.
Und obendrein ist die Migros eben auch unter Druck. Sie haben im letzten Jahr 1,1 Milliarden Franken Gewinn gemacht. Das klingt erstmal Wahnsinn, aber sie haben Alnatura verkauft. Alnatura gehört ihnen. Also die haben ihr Ergebnis durch Verkäufe gebessert. Und wenn du dir die Migros und die Coop-Zahlen anguckst, dann stellst du fest, dass deren Umsatzrendite ungefähr da liegt, wo die deutsche Rewe auch ist. Was schlicht und ergreifend daran liegt, dass die Schweizer, glaube ich, mittlerweile alle zu Aldi laufen. Also wohl natürlich abgebrannt. Da ist auch knallharter Wettbewerb.
Ja, klar.
Ich meine, ja. Also eine Retourkutsche, lieber Schweizer, liebe Schweizer, sei mir jetzt mal kurz erlaubt. Geiz ist geil. Oder? Weil ich habe mir das schön jahrelang anhören dürfen, dass wir ja das Leben nicht genießen und Geiz ist geil. Und jetzt merkst du,
es funktioniert bei allen anderen auch.
Es wandert.
Klar.
Das Interessante ist,
wir stecken an.
Deutschland hat einen um 25% höheren Anteil Fairtrade-Kakao-Importe als die Schweiz.
Echt?
Fairtrade, Schokolade, Kakao, Reichtum. Wir haben 50%. Ja, also wir sind lange nicht mehr so geizig. Ich würde mal so sagen, die Deutschen und die Schweizer haben einen Schritt aufeinander zugemacht, aber nur einer von den beiden Schritten war ein Schritt in die richtige Richtung.
Der war böse.
Ich hoffe inständig, dass wir in der nächsten Folge immer noch 5% Schweizer Hörer
haben. Vielleicht haben wir 20% Schweizer Hörer, weil sie uns alle bashen.
Auch also, höher. Sie sind einerseits antipaternalistisch. Sie sind aber auch, und das meine ich wirklich wieder mit Respekt, sie sind für mich das solidarischste Volk in Europa. Gut, okay. Die Schweizer, die Eidgenossen. Aber sie kriegen diesen Teil so nicht hin. Und dann wird die Politik bemüht und das ist auch umstritten. Und da sind mir eben die Schlussfolgerungen teilweise zu einfach. Ja, wie auch bei Lecker. Ne? Also machen wir mal weiter mit der Analyse. Ganz kurz. Ne? Also Geiz ist geil, haben wir schon mal gesagt. Das ist vielleicht, das taucht in all diesen Artikeln nicht auf. Das müsste da vielleicht mal rein. Ich war jetzt in Mainz während der Weinbörse. Okay. Abendessen im Willichs. Liebe Leute, kann ich euch sehr empfehlen. Ein veganes Restaurant. Oh. Großartige Küche. Ich fand das so nett. Ich habe mich dann ganz am Schluss noch mit dem einen Kellner unterhalten, der sich bei mir bedankt hatte, weil er die Webmannschule gemacht hat. Das war so lustig. Und dann sagte ich, wir waren ja heute alle 6 keine Veganer. Da sagte ich, wir sind auch alle keine Veganer. Aber wir kochen vegan und deswegen hängen wir das auch hier nicht so raus. Ne? Ja. Und da wird nicht so, ja und hier und das. Die haben dann uns eine aufgeschlagene Miso-Butter serviert und nach dem zweiten Gang sagte Isa, das kann ja nicht Butter gewesen sein, was war denn das dann eigentlich? Weil Butter ist ja nicht vegan. Ne? Nee. Haben wir aber nicht groß und wir ersetzen das jetzt hier, so total unaufgeregter, schöner Laden. Da war ein Winzer dabei, ein VDP-Winzer, ein sehr, sehr guter. Und ich sage nicht, wer, weil wir es nicht vorher besprochen haben, dass ich daraus zitiere. Ne? Das ist der einzige Grund. Der sagte, ja, das ist das Problem. Wir sind halt zu teuer und die Leute sind alle so geizig und wenn die Leute mehr Geld ausgeben würden, dann würden wir auch mehr Wein verkaufen. Und dann habe ich zu dem gesagt, weil ich gerade diesen Vortrag während der Prowein gehalten habe, das siehst du völlig falsch. 51% der Deutschen sind der Meinung, ihr macht keinen guten Wein. Deutschland ist viel zu kalt, das ist alles saure Brühe. Und er guckte mich gerade an, ob er das jetzt ernst nehmen soll oder so, da sprang Isa Sommeliere hier in Berlins Sterne-Restaurant ein und sagte, ja, hey, weißt du was? Das kotzt mich ja so an, ich kann die Diskussion nicht mehr hören. Und da war ihm klar, das ist ernst, weil im Berliner Sterne-Restaurant, die sitzt auch da schnell und die Leute sagen, deutscher Wein taugt ja nichts. Ja, ja. Also das wissen viele Winzer gerade. Wie jetzt nicht bei ihm, muss man sagen, das ist ein sehr, sehr kluger Kopf. Es geht nicht darum, dass er jetzt was Doofes gesagt hat. Der ist in völlig anderen Sphären unterwegs mit seinen Weinen.
Ja, sie sind alle in ihrer Blase, das sehen sie alle nicht, genau.
Deswegen, der hat einfach mal das gesagt, was die Leute in seinem Anbaugebiet sagen, die Probleme haben. Er hat diese Probleme nicht und das ist völlig legitim. Also kein bad feelings. Ne? Aber wir sind dann eben darüber gekommen und ich glaube, dass das vielleicht in der Westschweiz nicht so anders ist. Ja, die haben, glaube ich, ziemlich viel mehr Merlot. Ich habe die Geschichte hier erzählt, wie Daniel Gantenbein zu Familie Heger sagt, baut bloß keinen Merlot an, sondern lieber Syrah, weil der Merlot, der tritt in diesen Sommerstreik und dann wird er grün und sauer und nach hinten raus reift er nicht ordentlich, weil es wird zu früh kalt und das ist das kann ich euch sagen, weil das Schicksal haben wir gerade in Teilen der Schweiz. Den Westschweizer, ja, vielleicht gibt es auch einfach viele Schweizer, die sagen, es ist dünn und grün und deswegen trinke ich italienisch Merlot. Und da kannst du damit dann.
Schmeckt doch viel besser, der Kram.
Ja. Soll der helfen da wenig? Ja, ich meine, es gibt drei Reaktionen auf den Zoll: weniger trinken, weil es teurer wird, einfach die paar Cent mehr zahlen, weil so viel ist es ja letztendlich nicht, und schmuggeln. Und schmuggeln sind die Schweizer Weltmeister. Ja, ich meine, frag mal hier die deutschen Feinweinhändler, wo die meisten Pakete hingehen. Konstanz, Freiburg, Die ganzen Schweizer mit ihren Buddies, die sagen, kannst du mal entgegennehmen. Und samstags wird dann irgendwie der kalte Kofferraum-Import mal kurz am Zoll vorbeigemacht.
Geht aber auch andersrum. Naja, gut, egal.
Liebe Schweizer, dafür habt ihr auch meine volle Bewunderung. Ich würde das auch so machen. Also auch das, keine Kritik. Aber ich höre es halt immer wieder, dass die Schweizer sagen, ja, lass mir mal meine deutschen Freunde schicken. Also, man hätte den Winzern in der Westschweiz vielleicht mehr geholfen, wenn man statt heute Rodungsprämie zu zahlen vor 15 Jahren geholfen hätte beim Umpfropfen auf irgendeine andere Rebsorte oder so. Aber viele Leute glauben eben, du hebst entweder die Leute auf einen höheren Preispunkt oder du hebst den Preispunkt der Konkurrenz auf dein Niveau, Schweizer oder deutscher Niveau. Ja. Und dann kaufen die eben statt der ausländischen Weine den inländischen Wein.
Und das glaube ich auch
ganz. Da gibt es ein sehr gutes Gegenbeispiel, über das wir mal kurz reden können, Prosecco. Prosecco war ziemlich billiger Trash, kann man so sagen.
Stimmt.
Das ist kein Prosecco.
Nee, das ist ja nicht.
Und dann haben die Organisation sich von einer Marke, die irgendwie durch die Fernsehserie Sex and the City groß geworden ist, zu einer richtigen Herkunft mit DO und so weiter entwickelt und haben die, wie sag mal, Grenzen gezogen, was noch Prosecco heißen darf. Und es gibt das billige Zeug immer noch. Und es sind teilweise die gleichen Produzenten. La Gioiosa war, ich glaube, einer unserer ersten drei Werbekunden hier. Die machen ordentlichen Frisante, aber die machen dieses mit dem orangenen Etikett. Das ist nach wie vor schlimmes Zeug.
Ja.
Das ist jetzt halt kein Prosecco mehr. Aber insgesamt hat das dem Prosecco-Absatz nicht geschadet. Prosecco ist teurer geworden. Der Durchschnittspreis pro verkauften Liter ist höher geworden. Dieses Jahr, habe ich neulich erzählt, haben sie erstmals mehr Spumante als Frisante verkauft. An die gleichen Leute.
Ja,
also ist alles höher gegangen, den Kunden haben sie mitgezogen. So, jetzt kostet das also so viel wie ein deutscher Sekko. Und wie viele Leute kaufen jetzt deutschen Sekko?
Keiner.
Genau.
Ja.
Das ist eine große Fehleinschätzung meiner Meinung nach. Und das ist das beste Beispiel dafür, dass das einfach Quatsch ist.
Ja, warum sollte ich dann noch wechseln, wenn ich das mag? Dann wird es ein bisschen teurer, weil ich entscheide mich quasi dagegen und gehe wieder zu irgendwas Billigerem, weil es mir um den Preis geht. Oder ich trage das halt mit, weil mir das schmeckt und dann bleibe ich dabei. Ich gehe doch nicht wechseln. Einfach nur, also.
Ja, wenn es dir zu teuer wird, genau. Ja, aber wenn diese Preisentwicklung durch eine Organisation, in diesem Fall war die Organisation die DO, und dann haben die das irgendwie angehoben und haben das irgendwie schärfer gemacht und du kannst ja weiter La Gioiosa Orange kaufen mit der Frisante. Aber jetzt gibt es Leute, die Prosecco-Fans sind. Das ist ja auch immer noch nicht teuer und das ist auch immer noch nicht besonders gut. Man muss nichts vor. Ne? Also kostet jetzt 7-8 Euro, um Himmels Willen. Aber es zeigt halt einfach, dass da ein gewisses Movement, wir sind ja in Deutschland sowieso nach oben gegangen mit dem, was wir ausgeben, haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen. Und es ist eben nicht so, dass die Leute dann sagen, ja, dann kann ich auch Deutsch kaufen. Das ist Quatsch, vor allem, weil die Deutschen ja auch gerne das unterste Regal bedienen, wenn es um badische Genossenschaften geht. Denn das ist das, glaube ich, das größere Problem. Der größte Feind des badischen Weins ist nicht der inexistente Wein verschenkende Italiener, ja, den es gar nicht gibt, sondern badischer Wein. Der größte Feind des badischen Weins ist der badische Wein, weil du hast ein riesiges Gebiet, du hast da alles Mögliche, du sitzt in der Steillage und da unten sitzt einer mit dem Vollernter und macht Quatsch, Baden drüber.
Ja.
Das ist dein größtes Problem. Das Gegenargument dann immer ist, ja, aber wir haben ja für die Steillage haben wir ja Lage oder, ja, oder aber, großes ja. Gewächs jetzt auch nach neuem Wein, also auch für Nicht-VDP und so weiter und so weiter. Nee, also international erfolgreich sind Weine, die du durch ein, maximal zwei Worte definieren kannst. Prosecco, Lugana, Primitivo, Pinot Grigio, mal zwei Worte. Ja. Die meisten Menschen, die Lugana trinken, wissen nicht, ob das die Herkunft oder die Rebsorte
ist. Die wissen nicht mal, was das ist. Die
kennen ja, was schon. Ja, das ist ja, und Garda, das ist irgendwo beim Gardasee.
Ja, das ist halt auch was. Ja, klar, ja, glaube ich. Ja, das verstehen sie schon. Ja, ja.
Aber ob das die Herkunft oder die Rebsorte ist, das wissen die nicht. Die Deutschen haben interessanterweise, das habe ich aber auch schon, glaube ich, bestimmt schon fünfmal erzählt, sorry, aber ich muss es in diesem Zusammenhang nochmal erzählen, einen kleinen Achtungserfolg erzielt, dass es in China so eine weibliche Boheme gibt, sozusagen, die Riesling trinkt. Und die gehen so auf so Festivals und trinken einen Riesling, der ist natürlich immer ein bisschen off-dry, nie ganz trocken. Und da gibt es ja nicht böse Zungen, sondern wohlmeinende Zungen, die sagen, viele von denen wissen gar nicht, dass das Wein ist. Ja, das ist so verankert, das ist Riesling, ein Wort ja. übrigens. Ja. Riesling. Weil wenn die da hingehen und Riesling ordern, dann schmeckt der immer, hat er immer ein klares Geschmacksprofil, was bei deutschem Riesling normalerweise nicht der Fall ist. Aber in diesen chinesischen Festivals da ist das alles immer so leichter Off-Dry-Riesling. Ich habe auch schon ein paar Mal erzählt, wenn du in Spanien in die Kneipe gehst und sagst, ich hätte gern Rueda, dann kriegst du einen Verdejo, obwohl es auch Sauvignon Blanc aus Rueda gibt. Du sagst auch nicht mehr, Copa de Vino Blanco oder so, das ist ein Rueda. Und dann kriegst du dein Gläschen da. Und solche Beispiele gibt es viele. Und wenn du ein riesiges Gebiet mit verschiedenen Rebsorten in unterschiedlichsten Qualitäten hast, dann fehlt dir Organisation.
Voll.
Und diese Organisation kann alles sein. Es geht nicht immer nur um Personen oder Behörden. Ja? In der Provence sind das weiße Bling-Bling-Flaschen. Stimmt. Du sagst, ich hätte gern Provence. Wenn die weiße Bling-Bling-Flasche kommt, weißt du, okay, ist ein Rosé, der mir schmeckt.
Ja. Das stimmt, das ist wirklich wahr. Ja,
es kann alles möglich sein, aber man muss eben auch klar sagen, die schönsten Werkzeuge für dieses Thema hat die EU entwickelt, in Form von geschützten geografischen Angaben und geschützten Ursprungsbezeichnungen. Also habe ich mal eine Geschichte versucht zu schreiben. Habe ich vielleicht auch schon mal erzählt? Weiß ich nicht, muss ich nochmal erzählen. Über die geschützten Ursprungsbezeichnungen in Deutschland. Und das ist die einzige Geschichte, wo ich nach einer Woche in der Redaktion angerufen habe, bei der Weinwirtschaft und gesagt habe, wir müssen die knicken.
Geht nicht.
Geht nicht. Also die geschützten Ursprungsbezeichnungen, die es gibt, die besten sind zwei hier im Bereich Brandenburg. Wir kriegen also ein 14. und 15. Anbaugebiet, Oberhavel, hier für diesen ganzen Bereich Werderaner Wachtelberg und so weiter. Und dann gibt's
Werderaner Wachtelberg.
Wasser nie?
Nee.
Oh, dann müssen wir mal hin. Auf dem Werderaner Wachtelberg müssen wir mal. Da müssen wir dann mal in der Straußwirtschaft einen Wein trinken.
Geil.
Oh. Das machen wir mal. Mit der ganzen Blindflugtruppe und allem Werder. Unbedingt. Da wachsen sogar zwei, drei ordentliche Weine.
Geil.
Und weiter südlich gibt es noch eins, das ist sogar schon eingetragen. Das ist allerdings auch dann natürlich gleich unsere kleinste GU. Also da sind sozusagen neue Weinanbaugebiete entstanden. Aber ich habe dann mit den badischen Leuten, mit so ein paar Leuten aus dem Badischen Weinbauverband gesprochen und so weiter. Und die waren sich so heillos zerstritten, weil dann also ein wirklich relevanter Funktionär des Badischen Weinbauverbandes zu mir sagte, wir brauchen keine GUs. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir die ganze Vielfalt unserer Weine unter der wunderbaren Dachmarke Baden zusammenfassen. Alter Verwalter.
Ja, da gehst du ein bisschen baden.
Also, aber weißt du was, der klang wie so ein Politbüro-Mitglied kurz vor der Wende. Da sind wir wieder bei Sozialismus und Untergang. Da haben unsere Schweizer Freunde jetzt recht. Wir sind auch gerade längst in Deutschland. Aber alter Schwede, habe ich gedacht, das ist nicht dein Ernst. Und dann habe ich mit einem anderen gesprochen. Der sagte, ja, wenn er uns hier nicht gibt, dann holen wir uns hier ohne ihn. Und dann habe ich die Redaktion angerufen und gesagt, keiner von denen wird mir dieses Zitat freigeben, wenn ich nachher mit der geschriebenen Version komme.
Ja, klar.
Die Geschichte stirbt. Und zwar zwei Tage vor Redaktionsschluss, weil sie alle ihre Zitate zurückziehen. Also haben wir es sein gelassen.
Okay.
Aber auch da gibt es eben sehr, sehr gute Beispiele. Und wie gesagt, jetzt fehlt mir aber das Wissen, ob die Westschweiz da jetzt ein gutes, ob das der Westschweiz hilft. Aber Galizien ist wie Baden. Galizien boomt, Galizien brennt. Ja? Galizien verkauft Wein wie doof. Alle Welt weiß, dass Galizien brennt. Auf keiner einziger dieser Flaschen steht Galizien drauf. Da steht Rias Baixas drauf, das ist Alarinius in der Regel. Rias Baixas. Aber bei Godello steht dann eben oftmals Ribeiro. Oder noch weiter südlich hast du dann Monterey. Hm. Monterey zum Beispiel. Es gibt in Monterey ganze drei Winzer, die wissen, wie man guten Wein macht. Das ist wirklich wahr da. Ich habe 40 Sachen durchprobiert. Das ist tatsächlich ziemlich langweilig. Das gleiche Zeug wie vorher. Die verkaufen trotzdem auf der Galizienkarte mittlerweile zum doppelten Preis wie vor einiger Zeit. Und Ribeira Sacra und so. Das funktioniert alles über Galizien. Also das wäre wie Baden. Und mit Val d'Ordas setzt sich sogar jetzt noch ein Rotweingebiet da durch. Die wirklich leichten, haben wir viel schon getrunken, so Pinot-ähnlichen Wein machen. Und wenn du das erzählst, dann kommt ja, das ist doch aber eine ganz kleine Nische. Das kann man doch nicht vergleichen. Aber weißt du, Tauberfranken als Teilbahns ist jetzt nicht größer. Und wer weiß denn, wenn du den Tauberfranken die Möglichkeit geben würdest, vielleicht irgend so ein super cooles, nicht ganz trockenes, rotes Zeug zu machen. Vielleicht ist in 5 Jahren ist total hip in Schladming auf der Hütte bei der Ski, beim Après-Ski, sich irgendwie literweise in der Sonne sitzen, irgendwelchen Tauberfranken reinzuballern. Ja. Und sie werden es nie ausprobieren können, wenn du ihnen diese Möglichkeiten nimmst. Und ich könnte mir vorstellen, das ist ähnlich, also bis auf den grünen Melo, das ist ähnlich in der Westpfalz. Und da fehlt mir einfach die Tiefe der Analyse, stattdessen gibt es Rodungsprämien, Destillationsbeihilfen und Zölle möglicherweise.
Also, Zölle sind ja sehr en vogue.
Oder wie unsere Schweizer Freunde sagen würden, Sozialismus und Untergang. So, cheers. Oh, leer oder was?
Hat anscheinend geschmeckt.
Ja, trotzen der Krise.
Trotzen der Krise und trotz der Krise. Finde ich gut.
Cheers.
Cheers.
Ja, jetzt kann ich keine Garantie mehr übernehmen für das, was die Katze da noch veranstaltet. Wir haben sie bisher im Griff gehabt, aber so, Wein.
Wein. Also, jetzt ist die Nase viel, also, was heißt besser? Die war vorhin kurz schwierig. War ganz frisch eingegossen, war es wild und doll und ich dachte wirklich, das ist ein Wein. War es dann nicht. Ich dachte mir, beim Aufmachen dachte ich mir schon, das müsste Sprudel sein. Dann kamst du mit dem Glas an und dann roch ich diese Nase und ich dachte, oh krass, wilder Wein. Und beim Schmecken war es dann wieder Sprudel. Der Geschmack war sehr klar und sehr sauber. Also gar nicht wie diese wilde Nase. Jetzt ist auch schon tatsächlich mehr verflogen, finde ich. Also jetzt, oder ich habe mich dran gewöhnt, jetzt riecht nicht mehr so.
Ich habe ihn aber um 12.30 Uhr aufgemacht, weil ich wollte, dass er sich ein bisschen entwickelt.
Geschmacklich sehr schön. Eine schöne Perlage, nicht ganz fein, sondern ein bisschen wild. Also ein bisschen, nicht, schäumt nicht auf, aber ein bisschen wild. Es ist schon ziemlich beerig, so ein bisschen, ja. Ich finde das aber ganz schön. In meinem Gefühl ist es eher Brüt. Als
ja, das ist nicht Brütnatur.
Genau, also es hat ein bisschen Zucker sozusagen, aber wirklich sehr angenehm und sehr schön. Es ist sehr gut trinkbar. Es ist nicht nur sehr gut trinkbar, schmeckt wirklich gut. Geht schön runter. Ich bin mir unsicher, ob es Champagner ist. Ich halte es für keinen deutschen Sekt.
Nee, das ist kein deutscher Sekt.
Es könnte Champagner sein oder es könnte... Obwohl ich dir gerade nicht zutraue, dass du mir Champagner einschenkst, ehrlicherweise, weil wir so viel Champagner hatten. Das ist jetzt aber nur mein
eigener Kopf. Vielleicht ist er aber auch nur in der Post stecken geblieben und wäre sonst vor dem Champagner
das kann sein. Also auf jeden Fall trinke ich es sehr gern. Ich hätte jetzt gesagt, entweder ist es, also Champagner, da war ich jetzt wegen des nicht, da war ich ein bisschen weg von und dachte ich, wäre es irgendwie was Gutes aus Italien, was richtig Gutes. Aber wenn du es jetzt so sagst, bin ich mir ein bisschen, also ich mag es sehr gern, ich fand diese wilde Nase ganz schön, es ist, hat gar keine Trinksperre.
Nee.
Also, ja, ist so gar nicht.
Ja, aber ich möchte auch das Augenmerk darauf lenken, dass es auch sehr weinig ist.
Weinig. Das meinte ich mit der Nase zum Anfang. Ja. Es war so wilder Wein, ja. Also ja. Es ist sehr weinig, das stimmt. Und es ist, ich finde, für einen Sprudel eine sehr milde Säure.
Ja, das finde ich auch. Das hat gar nichts Aggressives.
Ja, null. Sag ich, hat gar keine sperrige
Phase. Das vermeidet es um jeden Preis, ja. Das ist, glaube ich, das Konzept auch, das Ganze.
Wenn es dann so schön ist, würde man ja eher auf den Jahrgang tippen, ehrlicherweise. Als auf Non-Vintage.
Ja, nee, ist es nicht. Es ist in der Machart so speziell, dass, glaube ich, ein paar Regeln außer Kraft gesetzt sind.
Spannend. Also ist auch was Altes mit drin oder also so eine Art so Lehrer.
Der älteste Wein, der hier drin ist, ist über 80 Jahre alt.
Ah, okay. Dann ist es...
Deswegen ist das alles so ein bisschen...
Also Krug von der Idee.
Nee, ich weiß nicht, ob bei Krug wirklich 80 Jahre alte Weine
drin sind. Nee, so halt nicht, aber sind halt viele Jahrgänge drin sozusagen. Mhm. Aber da ist sozusagen noch hier noch... Ah, alles klar, okay. Ja. 80 Jahre, okay.
Und...
Krass.
Ich musste kurz dazu sagen, ich finde das auch völlig legitim und richtig, dass man daran zweifelt oder überlegt, ist das eigentlich Champagner? Denn das ist das Key Learning der letzten 1-2 Jahre und erst recht dieser Gegenüberstellung beim letzten Champagner-Pop-Up. Die gefeiertsten Champagner schmecken alle nach Italien. Entschuldigung, aber Uiscono, das ist immer dann Reserve Perpetuel oder irgendwie super oxidativer Ausbau oder dies. Die meiden alle das, was die Champagne zu Champagne macht. Und das meine ich nicht
negativ. Oh, das stimmt, aber ich weiß, was du meinst. Das stimmt. Die gegen die klassischen Champagner, die wir trotzdem sehr lieben, sind aber diese gehypten Sachen tatsächlich wenig Champagner.
Die machen alle irgendwie wilde Sachen und wir sind hier in so einer ähnlichen Liga unterwegs. Okay. Und zwar in jeder Hinsicht. Okay. Ich hole mal den Wein.
Bitte. Jetzt bin ich gespannt.
Ich weiß gar nicht, ob du das kennst. Kennst du das?
Nee.
Fleur de Miraval.
Also, ach Quatsch, der ganz große, der ganz diese große. 300 Euro Nummer.
360 Euro, genau.
Ach du Scheiße,
gegen geil. Die Krise hilft nur.
Das wollte ich schon mal googeln. Das würde ich, also jetzt mal ganz, also das würde ich kaufen.
Ja, und die Idee dahinter ist so vielfältig. Also erstmal PPP steht für Pit Perrin und bei Peters, weiß ich nicht, wie man ihn ausspricht. Pierre Peters, berühmtes Champagnerweingut.
Ach, die.
Der aktuelle heißt, glaube ich, Rodolfo. So richtig südamerikanisch geschrieben. Seit 1900 irgendwas im Geschäft.
Habe ich jetzt einen kleinen Pitt im Mund?
Du hast jetzt einen kleinen Pitt im Mund. Ach,
das klingt nicht gut, aber es ist
Brad Pitt.
Brad Pitt, ja klar.
Und Famille Perrin machen Miraval als Rosé und haben gedacht, wir wollen Champagner machen und sind zu Pitt. Also er hat einen Akzent über dem ersten E, damit müsste er eigentlich wie Peter ausgesprochen werden. Als alter Hamburger würde ich sagen, Pitt Perrin, Peters.
Peters.
Ne? Jan und Hein und Lars und Pitt, die haben Bärde, die dürfen mit. So, und so, die drei machen.
Finde ich ja schon geil wegen Perrin, weil das, ich finde ja das, was Perrin macht, ja schon mal großartig. Deswegen, also.
Die sind also zu Peters gegangen. Ich sage jetzt einfach immer Peters,
Leute. Passt.
Und der ist König des Blanc de Blanc eigentlich. Ja. Hat aber immer einen Rosé gemacht. Den hat er jetzt eingestellt, weil die haben ein richtiges Weingut gegründet. Also Fleur de Miraval, PPP, ist ein eigenes Weingut.
Ah.
Wir machen zwei Champagner, den Fleur de Miraval und den Petit Fleur.
Krass.
Und ich war bei der Berlinale, weil der Importeur Veritable eingeladen hatte und gesagt hatte, wenn jemand Karten braucht, wir sind Sponsor, können wir was machen mit Miraval. Und dann wollten wir Karten und dann war genau die Vorstellung ausverkauft. Und dann sagten die aber, wenn ihr wollt, könnt ihr ja in die Bar gehen, die im Künstlerbereich eigentlich ist. Also nicht VIP für die Jungs, die du gerne auf dem Gasometer sehen willst, sondern in diesem. Wir durften auch tatsächlich nicht in den hinteren Bereich, weil wir waren dann Tagesgäste auf der Gästeliste, aber wir durften nur vorne an der Bar stehen. Hinten war wirklich dann den Filmschaffenden vorbehalten.
Was ja gut ist, okay.
Und dann waren wir da und haben uns mit denen getroffen, sowohl mit der Statthalterin von Famille Perrin als auch mit einem Mitarbeiter von Veritable. Und haben so ein bisschen geschnackt. Meine Frau war mit dabei. Und wir hatten dann Wein im Glas. Wir wollten Champagner trinken. Und guter Wein ist ja wie ein kleines Kind. Ja, der zurrt dann immer so an dir. Du willst jetzt eigentlich gerade, halt mal der so, hallo, ich bin auch noch da. Halt doch mal kurz eine Klappe. Was hast du gesagt? Entschuldige. Ja? Und, aber da die ja nun mal von da waren, war das okay. Und meine Frau hat sowieso längst aufgegeben. Also habe ich irgendwann gesagt, darf ich kurz dieses Gespräch unterbrechen? Können wir mal kurz über den Wein reden? Ja, weil ich fand den Wein, den ich im Glas hatte, den Champagner, den ich im Glas hatte, fand ich fantastisch. Wirklich fantastisch. Und sagten, ja, gucken wir mal. Und dann sind wir so zu den Schauflaschen gegangen. Da standen also Doppelmagnums oder sowas. Und dann, ach, guck mal, es gibt auch ein Petit Fleur. Was ist denn das? Ist das ein Cremant oder so? Und sagte, nee, den haben wir im Glas. Und ich fand den schon so stark. Und dann, okay. Ach, das ist auch ein Champagner, ja. Und was kostet so? 86 Euro. Ja, und was kostet dann der große? Ja, 360 Euro. Ich hatte das überhaupt nicht auf der Uhr.
Krass.
Ich kann also eines sagen, der Petit Fleur ist jeden Euro wert. Wenn ihr Lust habt, mal, also das hier muss man jetzt nicht unbedingt getrunken haben,
aber ja,
weil es viel Geld ist. Aber der Petit Fleur war Wahnsinn. Und ich habe sie auf der Probein dann auch mal gegeneinander probiert. Und ganz klar, das hier ist viel weinig. Das kannst du nur im Sitzen trinken, im Stehen. Auf der Party von Veritable unbedingt den Petit Fleur. Der Petit Fleur hat so viel Zucht. Das ist unglaubliches Zeug. Es sind beides ja nur Rosé. Sie machen halt nur Rosé wegen Rosé.
Ja, ja, klar.
Und dann haben die gefragt, ob wir den vielleicht haben wollen. Sie hatten aber auch gefragt, ob wir vielleicht sonst den von Peters haben wollen, weil die Geschichte in diesem Wein ist, Peters ist groß in dem ganzen Thema Reserve Perpetuel und so weiter. Und Peters macht einen Wein für sich, der heißt Heritage. Da macht er eine Reserve aus alten Champagnern. Oh. Dadurch, dass er selber eine Bibliothek bis 1921 zurück hat und dann macht er häufig nur die guten Jahrgänge, öffnet die Pullen, probiert die, küvettiert die, macht daraus die Reserve.
Tschüss.
Dieser Heritage kostet, ich glaube, aktuell 1250.
Wirklich?
Du hast nicht aufgepasst, Sascha.
Ja.
Wir waren nämlich bei einer Champagnerprobe und neben uns stand Christoph und hat den geschenkt bekommen, den letzten. Hat den total begeistert, in einer schönen Holzkiste gesagt,
stimmt,
toll, guckt uns an und sagt, den trinke ich mit euch. Und dann habe ich gesagt, und dann beim nächsten Weihnachtswein trinken. Das war krankheitsbedingt ausgefallen.
Stimmt.
Und ich weiß ja, der schleicht seitdem um diese Flasche rum und sagt, wann kommen die Jungs endlich, damit wir den trinken können. Stimmt. Und das wäre ja so ein Verrat gewesen, wenn wir den hier, er macht ja, den Podcast an und hört, wie wir hier den.
Stimmt. Den ja, ja, nee,
lass
okay.
Das ist lieber Pippen.
Krass. Und
dann habe ich auf der Prowein.
Ich habe den vergessen. Also den.
Ja. Ja. Dann habe ich auf der Prowein diesen ER4 getrunken. Und fand den gut, aber habe gedacht, nee, das musst du sitzen und so weiter. Und dann habe ich ihn heute Mittag aufgemacht, weil ich mir dachte, er braucht noch Luft. Und ich habe mich so verliebt in diesen Wein. Also,
verstehe ich.
Sie jetzt. Haben das Konzept im Prinzip kopiert, allerdings kaufen Sie die Weine von befreundeten Weingütern. Das heißt, hier ist eine Reserve drin aus Champagnern. Nicht aus Wein, aus Champagnern, angekauft, probiert, alles aufgemacht, probiert bis zu 80 Jahre alte Jahrgangschampagner, probiert. Das nehmen wir, das nehmen wir nicht.
Deswegen der Preis, okay, gut.
Zusammengeschüttet ja. Und dann als Reserve hinzugefügt. Es ist, was ich eigentlich nicht so toll finde, eine Cuvée aus Chardonnay mit Sanier Spätburgunder, also genau wie bei Röderer Kristallrosé. Ja. Und auch nur 30% Sanier. Aber es macht insofern Sinn, als dass diese Beerigkeit, die du hast und genau. So weiter, die wird ja jetzt noch vermehlt mit diesen teilweise wahnsinnig alten Weinen.
Ja.
Deswegen ist der Chardonnay sorgt hier nicht für Frische, weil der Chardonnay ist erst küvettiert mit den ja, uralten
ja, ja,
Weinen.
Ja, ja, ja.
Das ist nochmal was ganz anderes. Und angesichts der Tatsache, dass die einzige Möglichkeit, das sonst noch zu erleben, 1200 Euro Wein ist, ist es dann schon fast.
Geschenkt.
Aber ich fand es super gut. Und dann musst du auch noch sehen, die machen 2000 Flaschen im ersten Jahr. Ich weiß auch nicht, ob sie das immer so machen werden, weil sie haben eine Reserve perpetuell angesetzt in zwei großen Holzfässern. Vielleicht machen sie es irgendwann nicht mehr und nehmen nur noch die eigene Reserve.
Das ist wahrscheinlich die Idee auf Dauer dann irgendwann, genau, aber klar.
Ja. Aber angesichts der Tatsache, dass sie 2000 Flaschen vom ersten gemacht haben, ist selbst bei dem Preis, ich meine, Brad Pitt fliegt dann dahin, verkostet mit, das ist irgendwie so verbrieft, ne, und so weiter. Klar. Fliegt da 2-3 Mal hin, dann macht er noch 2-3 PR-Termine. Bei dem Tagessatz, den er normalerweise hat, verdient er hier natürlich nicht wirklich viel Geld, weil
naja, alle drei... Nicht. Ich glaube, da geht es nicht drum.
Nee, der muss ein fürchterlicher Wein-Nerd sein.
Ja, ja, ich glaube auch.
Ich muss gestehen, dass ich würde... Es gibt zwei Prominente, mit denen ich gerne mal Wein trinke. Also zwei prominente Weinmenschen. Mhm. Auf Platz 1 Francis Ford Coppola, ja. Auf Platz 2 Brad Pitt. Alle anderen interessieren mich eigentlich so. Liebe Hörer, wenn ihr Lust habt, schickt uns doch mal
den Kontakt einen Kommentar. Brad Pitt.
Nee, einen Kommentar. Wenn wir solche Sachen machen, schreibt nie einer. Aber ich mache es trotzdem mal auf Spotify oder hier im Blog unter dem Beitrag, welcher... Prominente, also Wein.
Ja.
Affine, sozusagen prominent. Andererseits prominent, aber dann in den Wein gegangen, ist es mit dem ihr gerne mal trinken würdet, weil für mich
ist
es.
Ich möchte nicht Matthias Schweighöfer hören.
Nein.
Das nehme ich zurück.
Doch, ist völlig okay. Auf Brad Pitt.
Ist übrigens schon wieder alle, ich will es nur gesagt haben.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.